Guten Morgen, bevor es losgeht, liebe Jugend, liebe Helden, die ihr aufgestanden seid, die Gemeinde hat richtig Erbarmen mit euch. Und ich zitiere einer der Lieblingsverse von meinem Sohn Josia: Die Letzten werden die Ersten sein. Deswegen kommt bitte nach vorne und setzt euch hier in die erste Reihe, gerade auf den Boden. Da müsst ihr nicht so stehen. Kommt nach vorne, sonst denken sie, ihr hört nicht auf mich. Bitte. Ja, gerade hier. Genau. Vielen Dank. Danke euch. So, bevor ich einsteige, möchte ich mit einem Eindruck beginnen, den eine unserer Jugendleiterinnen hatte, und ich lese vor. Ich hatte den Eindruck, dass es Personen gibt, über die immer wieder schlechte Dinge ausgesprochen werden. Bei manchen ist es sogar schon fast Mobbing. Sei es von Familie, Freunde, am Arbeitsplatz, in der Schule etc. Und umso mehr schlechte Worte ausgesprochen wurden, umso mehr nehmen die Personen das an. Ich habe gesehen, wie die Personen wie einen Rucksack aufhaben, der mit jedem schlechten Wort immer schwerer wird und sie fast erdrückt und es gleichzeitig immer dunkler um die Personen wird. Manche Personen fragen sich dabei, warum, und denken sehr viel über die Worte nach. Und manche versuchen sich dabei, in anderen Dingen zu beweisen. Ich habe den Eindruck, dass Gott zu den Personen sagen möchte, dass Worte, die nicht gut waren und über sie ausgesprochen worden sind, nicht die Wahrheit ist. Gott möchte nicht, dass sie ein Leben mit so einer Last führen. Das ist nicht die Autorität und die Identität, die ihnen durch Jesus gegeben ist. Gott möchte, dass sie nicht das Leben leben, das ihnen durch andere zugesprochen wird, sondern dass sie in sein Wort schauen und seine Wahrheit anerkennen. So können sie ihren Rucksack, ihre Last ablegen und frei sein, in ihrer Identität und Autorität Jesu leben. Hier im Raum und auch im Livestream. Und ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du, Heiliger Geist, diese Rucksäcke jetzt entfernst mit den Lügen und mit den Fesseln und mit diesen immer wiederkehrenden Gedankengebäuden. Ich danke dir dafür, dass du am Kreuz alles eingerissen hast und dass wir als Gemeinde, als Mann, als Frau und als Kinder in der Identität Christi aufwachsen dürfen und dass nicht andere unseren Weg bestimmen. Jesus, wir geben unser Leben dir hin und wir wollen in deine Berufung leben. Rufe du uns und entferne diese Rucksäcke heute. Amen. Wir sind am Karfreitag und wir haben das Motto, beziehungsweise wir arbeiten an einem Buch ab mit dem Titel Die sieben Wunder des Kreuzes. Am Montag hatte Evelyn gesprochen über den bitteren Kelch, den Jesus für uns ausgetrunken hat. Und weil er den Preis bezahlte und weil er zum Preis wurde. Die Last, die auf ihm schon Tage vorher auf ihm lag, sodass er Blut und Schweiß zusammenschwitzte. Dienstag, Ascher, der Schuldschein wurde erlassen. Der Ankläger hat nichts mehr in der Hand gegen dich. Die Freiheit, die auch für unsere Gedanken gilt. Die Anklage über die Lügen, über unser Leben, sie haben keinen Platz mehr, ja, keinen Grund mehr. Mittwoch, der Heilungsabend, Jesaja 53. Durch seine Striemen sind wir geheilt, so hat Daniel gepredigt. Deine Krankheit, wenn du nicht da warst oder wenn du das heute zum ersten Mal hörst, deine Krankheit hat Jesus am Kreuz getragen, psychisch wie physisch. Und er möchte dich heute heilen. Am Donnerstag, unser Pastor Ralf, jeder Fluch wurde besiegt. Und das gilt auch für dich. Und heute ist Karfreitag und ich bin dran. Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Zuschauer im Livestream. Und guten Morgen, ich habe es mir extra aufgeschrieben, liebe Unity. Ich liebe es, euch wachsen zu sehen. Und mit welchem Feuer ihr durch diese Woche gegangen seid. Für die, die es noch nicht bekommen haben, ganz viele Jugendliche haben sich morgens um 5.30 Uhr getroffen in Zoom und haben feurig gebetet. Heute habe ich es geschafft, dabei zu sein und dieses Gebet dabei zu sein, das hat mich richtig erfüllt. Und welch ein Vorrecht ist es für uns Jugendleiter, euch begleiten zu dürfen, stellvertretend jetzt die ihr hier sitzt, aber ich meine natürlich auch alle anderen. Euch im Glauben wachsen zu sehen, das ist wunderbar. Und das zu begleiten und das sehen zu dürfen, das ist ein Vorrecht, ähnlich wie ich meine Kinder wachsen sehe. Und ich möchte anfangen mit meinem Sohn Joel, jetzt 8 Jahre. Und Joel hat ganz, ganz viele Fragen gestellt, schon von klein auf an. Er konnte gerade so reden, hat spät angefangen, aber dann nicht mehr aufgehört. Und er hat angefangen, die Dinge logisch zu hinterfragen. Und er wollte sie in die Tiefe wissen. Und mit 3 hat er schon so viele Fragen über die Schwangerschaft gestellt, dass wir kurz davor waren, ihm irgendwie aufzuklären. Ja? Denn was antwortet man einem 3-Jährigen, wenn er sagt, ja und wie ist die Zelle jetzt in den Bauch der Mama gekommen? Da gibt es keine Blume mehr, da gibt es keine Bienen mehr, da gibt es nur noch die harte Biologie. Aber Gott sei Dank. So, und weil uns Medienkompetenz wichtig ist, hat er auch eine Zeit lang nur Zugang zur Kinderbibel-App. Und so hat er ein richtiges Fundament entwickelt mit 3 Jahren und wusste die ganze Bibel schon wie auswendig. Und er hat die Grundlagen anhand dieser Kinderbibel-App und unsere Überzeugungen kennengelernt. Und da gab es dann einen Zeitraum, da hat er dann im Zusammenhang mit dieser Kinderbibel-App viele Fragen gestellt. Und auf einmal wollte er die Sachen im Detail wissen und hat angefangen zu fragen, wie war das eigentlich mit Golgatha? Wie war das mit Jesus? Ich verstehe das nicht, erklär mir das. Und zu jedem Satz, den wir antworten, so kindgerecht wie irgendwie nur möglich, kamen aber weitere Detailfragen. Und es gibt eine Frage, an die ich mich in der Vorbereitung zur Predigt erinnert habe, und zwar die Frage, Papa, und wie war das mit den Nägeln? Wo sind die durch genau? Wo sind die reingegangen und wer hat das gemacht? Und diese Frage möchte ich mit euch heute beantworten. Anhand der Bibel und des Buches, was wir zusammen durchnehmen. Die 7 Wunder des Kreuzes von Wilkin van de Kamp, herausgegeben vom Glaubenszentrum Bad Gandersheim. Wir als Jugend haben es vor, glaube ich, fast über 10 Jahren schon bearbeitet. Und jetzt ist es wieder dran. Und ich möchte Bild Nummer 1 aufrufen. Ich schaue mal gerade. Perfekt. Die Wunder des Kreuzes. Und ich möchte dir heute zeigen, warum die Frage, wie war das mit den Nägeln, so wichtig ist für dein Leben und für mein Leben. Denn wir alle sehen in Behörden, in Schulen immer wieder ein Kreuz. Wir gehen Freunde besuchen und irgendwo in der Wohnung ist vielleicht noch ein Kreuz auf. Und das Kreuz ist für uns so normal geworden, dass es gar nichts mehr Außergewöhnliches ist. Aber wenn wir uns heute Morgen darauf einlassen, das Kreuz nochmal von Neuem zu betrachten, zu schauen, was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, dass dein Leben und mein Leben sich von Grund auf an verändert. Und in der Vorbereitung, wir alle, die letzten Tage geredet haben und dieses Buch gelesen haben, immer wieder kamen die Sätze, mir sind die Tränen geflossen, als ich das gelesen habe. Und ich wünsche mir, dass diese Predigt nicht nur für dich eine Predigt ist und du gehst nach Hause, sondern dass es in dir etwas auslöst. Etwas auslöst, was dein Leben verändert. Wo sind wir also bei der Frage, wie war das mit den Nägeln? Wir sind bei den letzten 18 Stunden am Kreuz. Donnerstag gegen 21 Uhr geht Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane und er fängt wieder an zu beten. Und gegen 24 Uhr, gegen Mitternacht, kommt Judas mit vielen Soldaten und dem Hohen Rat und Judas gibt diesen berühmten Kuss. Jesus wird verraten und er wird verhaftet. Und in der Nacht wird er noch zum Hohepriester Hananias gebracht und anschließend zum Hohepriester Kaiphas. Und an dieser Stelle sind wir jetzt. Die Hohepriester wollen Jesus verhören und sie wollen unbedingt den Tod. Sie kommen aber in Bedrängnis. Denn um ein Todesurteil fällen zu können, brauchen sie 2 Sitzungen an 2 aufeinanderfolgenden Tagen und kein Tag darf dazwischen sein. Aber am Freitag, da beginnt der Sabbat und da beginnt das Pessachfest. Das heißt, wenn sie ihn jetzt noch umbringen wollen, dann müssen sie jetzt die Beweise sammeln, jetzt noch die Anklage sammeln, mitten in der Nacht. Und am besten soll er noch vor dem Abend sterben und tot sein. Und dann haben sie ihrer Ansicht nach alles richtig gemacht. Es beginnt die Folter. Matthäus 26. Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden, obwohl viele falsche Zeugen gegen ihn aussagten. Schließlich traten 2 Männer vor und erklärten, dieser Mensch hat behauptet, ich kann den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Der Hohepriester erhob sich und fragte Jesus, hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich dem, was die Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg. Da sagte der Hohepriester zu ihm, ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Und Jesus selbst antwortet, du hast es selbst ausgesprochen, erwiderte. Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen. Und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Und in diese erste Szene möchte ich euch mit reinnehmen, mit was für einem Hass Jesus jetzt begegnet worden ist. Da zerriss der Hohepriester vor Empörung sein Gewand und rief, das ist Gotteslästerung. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Was ist eure Meinung? Er muss sterben, antworteten sie. Dann spuckten sie ins Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten, einige gaben ihm Ohrfeigen und sagten, Messias, du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer hat dich geschlagen? Und aus Jesaja 53 lesen wir, durch seine Striemen sind wir geheilt. Und in Jesaja 50 beschreibt Jesaja schon das Leiden. Und wir lesen, dass die Tempelwachen ihn schlagen, mit Fäusten und mit Stöcken und auch auf seinen Kopf. Und in Jesaja gibt es einen Vers, da heißt es, und sie rissen mir den Bart heraus. Und Jesus wird nun misshandelt. In einem anderen Evangelium lesen wir, wie ein Sack über sein Gesicht gezogen wird. Sie schlagen ihn wieder und sagen, wer hat dich geschlagen? Aber das reicht nicht. Sie reißen ihm noch den Bart heraus. Und als die Nacht vorbei ist, nach der Demütigung, die Jesus still ertragen hat, wird er gefesselt und zu Pilatus gebracht. Diese Tortur ging ungefähr die ganze Nacht und wir sind jetzt am Morgen, 6 Uhr morgens. Wo warst du heute Morgen? Pontius Pilatus selbst ist ein grausamer und sehr korrupter Statthalter. Pilatus beginnt nach dem Grund zu fragen, warum sollte Jesus verurteilt werden? Mit dem Tod. Und dazu braucht er ein römisches Recht. Jesus muss gegen römisches Recht gebrochen haben, um ihn rechtmäßig verurteilen zu können. Und nachdem der Hohe Rat nichts findet, fangen sie an mit der Lüge. Er hat gesagt, wir sollen keine Steuern mehr zahlen. Er sagt, er ist der Messias, er sei der König. Und dann macht Pilatus etwas Interessantes. Und zwar, er zieht sich zurück von dieser großen Menge und er lässt Jesus zu sich bringen. Und er verhört ihn selbst. Und wieder kann er nichts finden. Und er geht raus zum Hohen Rat und mittlerweile hat sich eine Menschenmenge versammelt. Und er sagt, ich finde an ihm keine Schuld. Aber wieder stacheln die Führer auf und sagen, in Galiläa hat es angefangen, dann in Judäa und jetzt in Jerusalem. Und Pilatus denkt sich, und ich glaube, er wäre ein guter deutscher Behördenmitarbeiter, oh, Galiläa, da bin ich ja gar nicht dafür zuständig. Oh, wunderbar, gleich die Arbeit von mir schieben, ich schicke ihn zu Herodes. Und in Lukas 23 lesen wir, wie jetzt Jesus mit dem Hohen Rat zu Herodes gebracht wird. Und aber auch da sehen wir, sie finden nichts. Aber Herodes dachte sich in dem Moment, Herodes war hocherfreut, Jesus endlich zu Gesicht zu bekommen. Er hatte sich seit langer Zeit gewünscht, ihn einmal zu sehen, nachdem er schon so viel von ihm gehört hatte. Nun hoffte er, Jesus würde in seiner Gegenwart ein Wunder tun. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm keine einzige Antwort. Und an dieser Stelle möchte ich kurz eine Pause machen. Und zwar, bist du hier und du möchtest ein Wunder von Gott haben. Aber das geht nicht ohne Jesus in deinem Leben. Und viel wichtiger als das Wunder ist deine Errettung. Herodes wollte nur das Wunder, er war schaulustig, er wollte ein Spektakel sehen. Aber darum geht es nicht in unserem Leben. In unserem Leben geht es, dass wir den Frieden bekommen, den die Welt verheißt. Und das kann dir nur Jesus bringen. Also egal, wo du hingehst, auf welche Messen und Kongresse und wo du deine Wunder suchst, sie werden dir nie diese Erfüllung geben, wie Jesus sie dir schenken kann. Also, Herodes findet auch nichts. Und sagt, ach, dann schicke ich ihn wieder zu Pilatus. ich will mich mit diesem Problem nicht beschäftigen. Und in Matthäus 27, da lesen wir, dass es zum Passafest üblich war, dass ein Gefangener frei wurde. Wir alle kennen die Geschichte, ich möchte sie aber trotzdem vorlesen. Nun war es so, dass der Gouverneur zum Passafest einen Gefangenen freilassen zu pflegte, denn das Volk selbst bestimmen durfte. Damals war gerade ein berüchtigter Aufrührer im Gefängnis. Er hieß Jesus Barabbas. Pilatus fragte deshalb das Volk, das sich versammelt hatte: Wen soll ich euch freigeben? Barabbas oder den Jesus, von dem man sagt, er sei der Messias? Denn er wusste genau, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau ausrichten: Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Aber inzwischen hatten die führenden Priester und Ältesten das Volk überredet, die Freilassung des Barabbas und die Hinrichtung Jesus zu fordern. Als darum der Gouverneur noch einmal fragte: Wen von den beiden soll ich freigeben? Antwortete die Menge: Barabbas. Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, er sei der Messias? Wollte Pilatus wissen. Ans Kreuz mit ihm! Riefen sie alle. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter: Ans Kreuz mit ihm! Pilatus sah, dass er nichts erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer. Er ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Da rief das ganze Volk: Die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Was für ein harter Ausruf. Aber Hass lässt deinen Verstand aussetzen. Und wenn du Hass in dir hast, wenn du eine Wut in dir hast, dann ist heute der Tag, sie ans Kreuz zu bringen. Und du wirst frei werden und dein Gemüt wird friedlich werden. Drei sollen gekreuzigt werden. Einer wird freigelassen. Und an dieser Stelle soll nun Jesus sterben. Aber nicht einfach so. Er soll ausgepeitscht werden. Zwei Soldaten mit der römischen Peitsche. Wie sah diese römische Peitsche aus? Daniel, du hast es am Mittwoch wunderbar beschrieben. Ich werde es aber nochmal erzählen. Und zwar hatte diese Peitsche einen kurzen Handgriff mit zwei langen Lederriemen und am Ende waren haselnussgroße Bleikugeln oder Fußwurzelnknochen befestigt von Tieren. Und das Opfer wurde mit den Armen nach oben am steinernen Pfeiler angebunden und das Gesicht nach unten. Und mit jedem Schlag wurde die Haut weggefetzt vom Rücken. Und dabei wurde die ganze Körperpartie bearbeitet, von den Schultern bis zur Wade herunter. Und weil das so grausam war, gab es bei den Juden die Begrenzung auf 39 Schläge, aber nicht bei den Römern. Da war es eher die Devise: Mal schauen, wie lange er es aushält. Und wenn er dabei stirbt, ups. Das heißt, sie schlagen Jesus so lange, bis keine Haut mehr an seinem Rücken dran ist. Knochen und Muskeln sind offenliegend. Zum Teil sieht man die Wirbelsäule. Und er hängt bewusstlos an diesem Pfahl in seiner Pfütze voller Blut. Und ich beschreibe das so genau, weil ich möchte, dass wir genau wissen, was der Preis ist, den Jesus für uns am Kreuz bezahlt hat. Denn wenn wir uns einfach nur bekehren, weil es irgendwann mal einen Aufruf gab, wir aber gar nicht wissen, was Jesus da genau bezahlt hat, werden wir nicht in die Tiefe hineinkommen. Man meint, dass wenn die halbe Körperfläche weggerissen ist, dass man das so annehmen kann wie eine schwere Verbrennung über dem ganzen Körper. Solche Schmerzen sind das ungefähr. Die Geißelung allein hätte schon ausgereicht, Jesus zu töten. Wie war das mit den Nägeln, Papa? Aber die Schmach ist noch nicht vorbei. Wir sind im Innenhof des Prätoriums, also der Residenz von Pilatus, und gleichzeitig dient diese auch als Kaserne von 600 Soldaten. Und jetzt fangen die Soldaten etwas an, was Jesaja prophezeit hatte, aber Pilatus gar nicht angeordnet hat. Aber in diesen 18 Stunden gibt es nichts, was dem Zufall überlassen wird. In diesen 18 Stunden erfüllen sich so viele Prophetien wie davor und danach in so einem kurzen Zeitraum nicht mehr. Die Soldaten reißen Jesus die Kleider vom Leib und geben ihm einen purpurroten Soldatenmantel. Und weil er ja ein König ist, geben sie ihm auch noch seine Krone, aber eine Dornenkrone. Und wahrscheinlich ist diese vom Sisyphus Spina. Und dieser Baum hat Dornen, die ungefähr 2,5 cm scharf sind, messerscharf. Und sie setzen ihm diese Krone auf und das reicht den Soldaten nicht. Sie schlagen noch mit Stöcken drauf, dass diese Dornenkrone richtig fest sitzt. Ich glaube, das Bild, was wir hier auf dem Beamer sehen, zeigt es gut. Unvorstellbare Schmerzen. Aber Jesus hat diese Schmerzen getragen, dass du heute von Kopfschmerzen, von Migräne und von Trigeminusneuralgie frei wirst. Matthäus 27. Sie flochten aus Dornenzweige eine Krone, setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Da knieten sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und riefen: Es lebe der König der Juden! Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf. Und mit diesen zusammengeschlagenen Stückchen Elend, würde ich schon bezeichnen, kommt jetzt Pilatus wieder heraus. Und er wendet sich an die Menge und sagt: Ich bringe ihn euch jetzt heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Jesus trat heraus, auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge: Hier ist er jetzt, der Mensch. Aber so wie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie: Lass ihn kreuzigen! Lass ihn kreuzigen! Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, erwiderte Pilatus. Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden. Und es beginnt eine längere Diskussion, denn die Hohepriester dürfen das nicht. Es muss ein Heide sein, den sie eigentlich so sehr verachten, aber der Hass führt sie zusammen. Und daraufhin machte Pilatus noch einmal den Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien: Wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf den Platz herausführen, den man Steinpflaster nannte und der auf Hebräisch Gabbata hieß. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passafestzeit und es war inzwischen 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden: Seht da, euer König. Doch sie schrien: weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Und gerade die führenden Juden, die sich gegen die Römer die ganze Zeit erheben, rufen jetzt: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Jesus wird nun der Römermantel von seiner wunden Haut, von seinem wunden Rücken wieder abgerissen und er bekommt seine zerfetzte Kleidung angezogen. Und die Kreuzigung beginnt. Und er muss den Querbalken tragen, geschwächt und gefoltert, ungefähr 30 bis 40 Kilo schwer. Seine Hände sind darauf gefesselt und die Last liegt nun auf den Halswirbeln und auf den Brustwirbeln. Und so muss er einen Weg gehen, der ungefähr 600 Meter lang ist. Mit dieser Last auf dem Hals und auf dem Nackenwirbel. Und wenn du heute einen Bandscheibenvorfall hast in diesem Bereich, dann möchte ich dir zusprechen, dass Heilung kommt und dass du deinen Hals und deinen Brustwirbel wieder gut bewegen kannst. Im Namen Jesus, Amen. Jesus fällt und ein Mensch kommt ihm kurz zu helfen, aber es ist nur ein kurzes Helfen. Und angekommen am Ort Golgatha wird ihm noch ein Getränk angeboten, um seine Sinne zu benebeln, um den Schmerz irgendwie menschlicher zu machen. Aber Jesus, der deine und meine Schuld getragen hat, verzichtet auf diese Benebelung. Er bleibt beim vollen Verstand, beim vollen Empfinden des Schmerzes und er behält seine Sinne. Matthäus 27, 39. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Du wolltest doch den Tempel niederreißen, in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst, steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Andern hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Dann werden wir ihn an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und genauso beschimpften die Verbrecher ihn, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Und jetzt beginnt die Sache mit den Nägeln. Und ich möchte aus dem Buch vorlesen. Wenn du möchtest, darfst du deine Augen schließen. Während 1 oder 2 Soldaten einen Arm an seiner Hand und seinem Ellenbogen festhalten, setzt ein weiterer Soldat einen Nagel mit der Spitze etwas unterhalb seines Handgelenks. Exakt da, wo der Unterarm in die Hand übergeht. Unterhalb des Daumenballens und genau mittig. Mit einem kräftigen Hammerschlag wird der Nagel mit einer Länge von 15 bis 20 cm und im Querschnitt viereckig durch das Handgelenk geschlagen und mit noch einigen Schlägen ins Holz getrieben. Danach wird auch der andere Arm an seinem Handgelenk befestigt. Die gesamte Prozedur dauert lediglich einige Minuten. Professor Dr. Smallhoat erklärt, dass es nicht stimmt, dass die Nägel durch die Handfläche geschlagen werden. Es ist bewiesen, dass diese Stelle das Körpergewicht nicht tragen kann. Die Hände reißen dann gewöhnlich längst durch. Die Nägel werden genau in den durch den vom französischen Anatomen des Tod beschriebenen Spalt zwischen den Handwurzelknochen platziert. Sie werden dadurch quasi ausgerenkt und verlagert, aber nicht zersplittert. Jemand, dessen Handgelenk schon einmal ausgerenkt, verstaucht oder gebrochen war, weiß, wie sich das anfühlt. Aber das ist noch nicht alles. Durch das Handgelenk läuft ein wichtiger Nerv, der sogenannte Nervus medianus. Dieser Nerv hat eine zweifache Funktion. Er ist sowohl für die Bewegung des Daumens da, als auch für das Gefühl in einem Teil der Hand zuständig. Dieser Nervus medianus wird so gut wie immer durch den Nagel getroffen. Das Streifen und Beschädigen eines Nervs verursacht einer der heftigsten Schmerzen überhaupt. Der Nerv spannt sich über die scharfen Kanten des Nagels wie eine Saite über den Kamm eines Streichinstruments. Zudem wird durch diese Reizung des Nervs der Daumen krampfartig krumm gebogen, sodass der Daumennagel sich in die Handfläche bohrt. Nachdem beide Handgelenke am Querbalken befestigt sind, wird dieser durch die Soldaten hochgezogen. Jesus muss sich erst hinsetzen, dann aufstehen und sich anschließend mit dem Rücken gegen den vertikalen Pfahl, den Stipes, der meist dauerhaft im Boden verankert war, stellen. An beiden Enden wird das Patibulum mit Jesus hochgezogen und am Stipes befestigt. Es ist einleuchtend, dass der Stipes meistens nicht allzu hoch war, gewöhnlich nicht höher als 2 Meter. Das war auch nicht notwendig und für die Soldaten nicht praktisch. So ein relativ niedriges Kreuz in T-Form hieß Crux Humilis, wörtlich niedriges Kreuz. In Ausnahmefällen konnte ein hohes Kreuz angebracht werden, das Crux Sublimis. Aber dies war eine Ausnahme, auch schon aus dem Grunde, dass es unpraktisch war, den Verurteilten mittels Leiter daran aufzuhängen. Auf Golgatha standen nur niedrige Kreuze. Sie standen dort schon viele Jahre und für die römische Heereseinheit war die Kreuzigung am 7. April im Jahr 30 dann auch nur eine Routinearbeit. Jesu Knie werden durch die Soldaten angewinkelt, sodass der erste flache Fuß gegen den Stipes gehalten wird. Dann wird ein 20 cm langer Nagel quer durch den Spann dieses Fuß geschlagen, genau zwischen dem 2. und 3. Mittelfußknochen. Wenn der Nagel durch die Fußsohle dringt, wird auch das andere Bein gebogen. Sodass der Nagel auch durch den 2. Fuß und dann in das Holz des Diebes geschlagen werden kann. So hängt Jesus an 3 Nägeln am Kreuz. Womöglicherweise haben sie seinen Körper mit Stricken am Kreuz festgebunden, um ein Vornüberfüllen, Fallen zu verhindern. Der Blutverlust ist sehr gering, aber der unerträgliche Schmerz und der Todeskampf kann beginnen. Woran ist Jesus gestorben? Und was war aus medizinischer Sicht die eigentliche Todesursache? Laut Professor Dr. Smallhoat ist dies mit großer Zuverlässigkeit zu rekonstruieren. Der Schweiß läuft wie Wasser an Jesu Körper herunter, dessen Temperatur zu einem hohen Wert ansteigt. Medizinisch heißt dieser Zustand Hyperthermie. Die Muskeln befinden sich in einem kontinuierlichen Krampfzustand. Die ausgerenkten Handgelenke und Füße bereiten unsagbare Schmerzen. Durch den Blutverlust, das extreme Schwitzen, Durst und die Bildung von Ödemen als Folge der Geißelung ist das zirkulierende Blutvolumen stark verringert. Der Blutdruck fällt, der Herzschlag wird stets schneller. Die biomechanische Zusammensetzung des stark versauten Blutes ist auch durch den enormen Salzverlust kaum noch mit dem Leben zu vereinbaren. Das Herz hat Probleme. Es entsteht eine sogenannte kardiale Dekompensation, wodurch sich Wasser in der Lungengewebe ansammelt, genannt Lungenödem. Das Luftholen wird röchelnd. Das Herz schlägt unregelmäßig. Jesus erleidet unerträgliche Durstqualen. Die Wunden an seinen Handgelenken und Füßen sowie der geringe Blutverlust sind nicht lebensgefährlich. Nein, der Tod tritt durch einen ganz anderen Mechanismus ein. Wenn man jemanden an den Handgelenken aufhängt, sackt der Körper durch die Schwerkraft nach unten. Das hat zur Folge, dass die Muskeln der Arme, Schultern und Brust unter extremer Spannung stehen. Die Rippen werden nach oben gezogen. Auf diese Weise wird der Brustkorb in einen maximalen Einatmungszustand versetzt. Dadurch ist es jedoch sehr schwer auszuatmen und Jesus bekommt nach ca. 10 Minuten starke Atemnot. Es ist in gewisser Weise mit einem Lungenpatienten zu vergleichen, der einen schweren Asthmaanfall erleidet. Die schwer belasteten Arm-, Schulter- und Brustmuskeln geraten in einen äußerst schmerzhaften Kampfzustand. Der Muskelstoffwechsel wird erhöht, obwohl durch eine Beeinträchtigung Blutzirkulation unzureichend Sauerstoff zur Verfügung steht. Das Resultat ist unter anderem eine vermehrte Produktion von Milchsäure, wobei im ganzen Körper ein Prozess der Übersäuerung eintritt. In der Medizin als metabolische Azidose bezeichnet. Dieser Zustand ist bei Sportlern, die sich selbst bis zur totalen Erschöpfung verausgabt haben und unter Krämpfen leiden, sehr gut bekannt. Die Situation wird jedoch noch verschlimmert, da Jesus nicht ausatmen kann und deshalb das durch seinen Körper produzierten Kohlenstoffdioxid nicht vollständig los wird. Die hierdurch entstehende Azidose verstärkt die bereits genannte metabolische Azidose. Jesus fängt extrem an zu schwitzen, wodurch buchstäblich der Schweiß des Todes an seinem Körper herunterläuft. Die Lippen werden fahlblau, derweil allen Muskeln langsam, aber sich in einen konstanten höllischen Krampf geraten. Schlussendlich stirbt jeder Gekreuzigte an Erstickung. Allerdings war so ein relativ schneller Tod nicht im Sinne der Römer. Deshalb wurden auch die Füße festgenagelt. Der Verurteilte war dann in der Lage, der drohenden Erstickung ein vorübergehendes Ende zu bereiten, indem er sich auf den Fußnagel abstützte und seine Beine streckte, um den Körper anzuheben und auf diese Weise seine Arm- und Brustmuskeln zu entlasten. Für eine kurze Zeit konnte er dann verhältnismäßig gut atmen. Die Übersäuerung des Körpers nahm ab und seine Gesichtsfarbe kam zurück. Doch das Stehen mit dem gesamten Körpergewicht auf einem viereckigen Nagel, der quer durch den Fußwurzelknochen getrieben war, verursacht nicht auszuhaltende Schmerzen. Der Verurteilte beugt dann schnell wieder seine Knie und sinkt nach unten, bis er wieder an den Nägeln in seinen Handgelenken hängt. Der Nerv in seinem Handgelenk, der Nervus medianus, wird wieder über den Nagel gespannt. Der brennende Schmerz jagt durch die Beine, während die Erstickung und die Krämpfe wieder anfangen. So zieht der Gekreuzigte sein armseliges Leben in die Länge. Immer wieder wird er sich, gezwungen durch den Schmerz, danach strecken und sinken. Auf und nieder. 10-mal, 100-mal, bis er ganz erschöpft ist und an Erstickung stirbt. Ab circa 12 Uhr wird es dunkel im Land. Und wir lesen noch von seinen letzten 7 Sätzen. Unter anderem, wie Jesus mit diesen Höllenqualen um Entschuldigung bittet bei seinem Vater und sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie sich Jesus einem Mitverurteilten zuwendet und sagt, du wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Und wir lesen, wie Jesus als Mensch die vollständige Trennung zwischen ihm und seinem Vater erlebt und er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und zum Schluss, wie Jesus selbst sagt, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und es ist circa 15 Uhr und Jesus stirbt. Der Tempelvorhang zum Allerheiligsten reißt von oben nach unten. Die Trennung wurde aufgehoben. Der Preis wurde für immer bezahlt. Und in Lukas 23, da heißt es, und die vielen Zuschauer, die zur Kreuzigung gekommen waren und alles miterlebt hatten, was geschehen war, gingen voll Reue nach Hause. So war das mit den Nägeln. Und was bedeutet das also für dich und für mich? Ich habe dir vorhin versprochen, wenn du diese Geschichte der Kreuzigung nicht nur einfach hörst, sondern sie beginnst zu verstehen und vielleicht in deinem Leben umzusetzen und zu leben, dann verändert sich alles. Der Preis der Errettung, der war nicht billig. Er war auch nicht im Sonderangebot. Oder war nicht nur eine Sache im Handumdrehen. Jesus starb für dich und mich. Und seine Gnade war dabei völlig unverdient für uns. Und dennoch ist er gestorben. Und wenn dir Jesus bisher noch nicht bekannt war, oder dir dieser Preis, den er bezahlt hat am Kreuz, noch nicht bewusst war, dann ist heute der Tag für dich zu sagen, Jesus, hier bin ich. Danke, dass du den Preis bezahlt hast. Vielleicht geht dir das auch alles hier viel zu weit. Und du sagst dir, warum hat er das gemacht? Ich habe das doch gar nicht eingefordert. Ich wollte doch gar nicht, dass dieser Preis bezahlt wurde. Dann bist du wie die Menschen, die Jesus am Kreuz sehen, Reue im Herzen empfinden, aber es ändert sich nichts und sie gehen einfach. Weißt du, als mein Sohn das erste Mal verstanden hat, was die Nägel mit Jesus gemacht haben, da wollte er nicht mehr an die Kreuzigung denken. Da hat er gesagt, Mama, Papa, betet, dass ich nicht mehr daran denken muss. Mach, dass das weggeht, dass ich das vergesse. Das ist kindliches Denken, das ist kindliches Glauben. Aber wir Erwachsenen handeln eigentlich nicht anders wie mein Sohn. Entweder wir sind Spötter und verhohnen Gott und sagen, komm doch herunter. Oder wir versuchen, diese Konfrontation vom Kreuz zu vermeiden. Und wir versuchen, uns zu betäuben, dass dieses unangenehme Gefühl in uns, dass das weg muss. Hilf mir, dass ich da nicht mehr dran denken muss. Mit was kann ich mich ablenken, dass ich nicht mehr ans Kreuz denken muss? Dass ich nicht mehr mit dem Tod konfrontiert werden muss, der für mich bezahlt worden ist? Und du gehst weg und du bist voller Reue, aber dieser Schritt fehlt. Und ganz egal, ob du auf der Seite der Spötter bist oder auf denen, die weggehen, es ist egal. Denn auch für diese Scham ist Jesus gestorben. Und was er dir und mir verspricht, uns allen heute Morgen, auch dir am Livestream, einen Frieden, eine Versöhnung, die Welt nicht geben kann. Eine Erfüllung, die dir niemand geben kann. Liebes Lobpreisteam, ihr dürft nach vorne kommen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann lade ich dich heute ein, dich nicht zu betäuben, sondern zu sagen, Jesus, hier bin ich und ich brauche dich. Und wenn du bereit bist, diesen Schritt zu tun, dann darfst du während dem nächsten Lied gerne nach vorne kommen. Und die Pastoren und die Älteste, sie werden hier auf dich warten und sie werden mit dir beten. Und wenn du diesen Schritt schon vor langer Zeit gegangen bist und heute merkst, oh, das ist der Preis, den er für mich bezahlt hat, das war so teuer, und du merkst, dass der Preis viel zu teuer war, als mit deinem Leben einfach so weiterzuleben, mit deinen Sünden zu spielen, deine Gewohnheiten vielleicht nicht zu ändern, dann möchte ich dich ebenfalls einladen, nach vorne zu gehen und zu sagen, Jesus, hier bin ich wieder von Neuem. Ich möchte mein Leben so leben, dass sich dein Tod am Kreuz gelohnt hat, obwohl ich dafür nichts tun kann. Denn er ist für uns ans Kreuz gegangen, noch bevor wir Ja sagen konnten. Und dann möchte ich noch einen Eindruck meiner Frau weitergeben. Aus Matthäus 18, da wird von einem Schuldner gesprochen, der vor dem König gebracht wird und der König erlässt ihn einen Millionenbetrag. Und er sagt, deine Schuld ist beglichen. Und voller Freude geht er heraus und dann trifft er selbst seinen Schuldner, der ihm ein paar Euros schuldet. Aber zu ihm ist er nicht so gnädig und er sagt, gib mir das Geld, solange du noch nicht bezahlt hast, stecke ich dich ins Gefängnis. Das Werk am Kreuz ist der Erlass deiner und meiner Schulden. Und ganz egal, was man dir angetan hat, ganz egal, was man dir gesagt hat, wenn du nur ansatzweise verstehst, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, dann ist es unsere Aufgabe, dem anderen zu vergeben. Und wenn du heute mit dir etwas trägst, dann komm heute nach vorne und sprich Vergebung aus. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, liebe Unity, dieses Fasten- und Gebetswoche, das war nur ein Zwischenschritt von dem, was in der kommenden Zeit passieren wird. All die Wunder, die wir gerade in der Jugend erleben, das Feuer und die Gaben, die ausgegossen werden, die sind nur ein Zwischenschritt von dem, was noch passieren wird. Aber umso wichtiger ist es, dass wir es verinnerlichen. Es geht nicht um Wunder, es geht nicht um Gaben. Es geht auch nicht mehr darum, wie viele Menschen hier im Gottesdienst sind oder am Livestream, sondern es geht um Jesus. Amen. Und sein Wunder am Kreuz für dich und für mich. Und alles andere kommt in der echten Nachfolge automatisch. Also lasst uns im nächsten Lied bewusst die Entscheidung für Jesus treffen und ihn anbeten. Und wenn du deine Entscheidung im Gebet festmachen möchtest, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen und wir wollen gerne mit dir beten. Und nach diesem Lied wollen wir anschließend das Abendmahl feiern. Ich bete. Jesus, dein Schmerz, dein Leid. Jesus, mit keinem Geld der Welt kann man das bezahlen. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du den ersten Schritt gemacht hast und dass wir nur Ja sagen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du gestorben bist, obwohl du uns kennst und obwohl du all unsere Fehler kennst und unsere Gewohnheiten. Aber Jesus, als Gemeinde wenden wir uns dir neu zu und wir sagen Danke für dein Werk am Kreuz. Und bitte hilf uns, die Entscheidungen zu treffen, die jetzt anstehen. Bitte hilf uns, die Entscheidungen zu treffen, die der Heilige Geist jetzt hier im Raum offenbart. Jesus, hilf uns mit der Kraft, mit der du das Kreuz überwunden hast. Hier sind wir, verändere du uns. Begegne du uns. Berühre du uns heute Morgen. Amen.
öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen. Heilig, heilig, heilig. Heilig, 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 ich will dich sehen. Eröffne du mir die Augen, eröffne du mir das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen. Öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend erhoben und herrlich. Aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend erhoben und herrlich. Ist aus deiner Liebe und Macht, wir singen heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, 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 ich will dich sehen. Heilig, 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 ich will dich sehen. Heilig, 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 ich will dich sehen. Heilig, 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 ich will dich sehen. Heilig, 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 ich will dich sehen.
Danke, Jesus, dass wir jetzt das Abendmahl gleich nehmen dürfen und uns erinnern dürfen an dieses Werk am Kreuz, was du vollbracht hast. Wir wollen gleich nochmal beten kurz, dass wir von der Betroffenheit in die Liebe kommen. Ja.
Am Kreuz ist sein Werk noch nicht vollendet gewesen. Und er möchte in Beziehung mit dir eintreten. Und er wartet auf dich. Und die Schuldgefühle, die du jetzt hast, für die ist Jesus am Kreuz gestorben, damit du die Freiheit hast, in Begegnung mit dem Vater zu kommen. Und er wartet und er hebt die Arme, er öffnet die Arme für dich und er sagt, ich warte auf dich. Lass deine Schuldgefühle los und trete ein. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mit deiner Kraft des Blutes einen Raum der Freiheit, einen Raum der Geborgenheit, einen Raum der Annahme schaffst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns ganz neu diese Reue gezeigt hast. Aber ich danke dir dafür, dass wir in dieser Reue nicht unser Leben lang verbringen müssen, sondern dass wir hineintreten dürfen in das Allerheiligste, in die Arme des Vaters. Heiliger Geist, sende jetzt aus die Freiheit, den Frieden, die Wärme und die Barmherzigkeit und die Gnade. Und die Anklage des Teufels hat nun keine Macht mehr. Amen.